Ich habe das glaube ich schön gefunden, dass da so eine Türe ist, weil das haltet ja, die Predigt handelt jetzt eigentlich von den Türen aufmachen, von den Herzenstüren, dass da Gott rein kann. Und so habe ich dieser Predigt gesagt, gestatte Gott einen Rundgang durch deine Räume. Ich freue mich, dass ich euch über die Gnade von Jesus Christus erzählen darf. Nichts ist so befreiend zu erfahren, dass Gott dich ohne Vorbehalte einfach annimmt, wie du bist. Keine Predigt und kein Halten der Gesetze können so starke Emotionen auslösen wie die Erfahrung der Befreiung, dass ich zu Jesus Christus gehöre, dass diese Gerechtigkeit mir einfach zugerechnet wird. Die Erfahrung der Liebe steht am Anfang und nicht der Gehorsam. Gehorsam ist immer Folge der Liebe. In der Offenbarung 3,20 steht, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird und die Türe auftun, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Frage: Warum steht Jesus vor unserer Herzenstür? Ist er nicht schon in unserem Herzen drin? Was meint Jesus mit, so jemand meine Stimme hört? Wir suchen häufig viel zu weit nach Erlösung durch unser Tun. Erlösung ist dort auf Golgatha passiert, am Kreuz, ein für alle Mal und immer gültig. Wir sollen dies den Menschen erzählen, dass sie die Gerechtigkeit nicht kaufen müssen und auch nicht erarbeiten können. Ein Ja zu Christus und seiner großen Liebe genügt. Und mit diesem Moment fängt ein neues Leben an. Diese Geschichte mit dir und Gott ist nie fertig und nie wirst du seine Tiefe dieser Liebe verstehen. Es ist und bleibt ein Geschenk. Jesus in deinem Herzen. Wenn wir glauben, dass Jesus seit unserer Übergabe in uns lebt, wieso möchte er dann wieder in unser Herz kommen? Möchte er dort etwas finden, was sonst nirgends in uns ist? Er kommuniziert ja mit unserem Geist, also warum will er ins Herz? Oder könnte es gar sein, dass Jesus etwas in uns und mit uns verändern will und er diese Umstellung nur vom Herzen aus machen kann? Schauen wir mal, was da alles auf uns zukommt. Jetzt wären wir wieder bei der Türe. Rundgang durch mein Ich. Warum sollte ich einen Rundgang durch meine tiefsten Wünsche, Begierden, Gedanken mit Jesus unternehmen? Ist das wirklich eine gute Idee? Habt ihr euch schon mal vorgestellt, was passieren würde, wenn ihr Gott an eurer Seite einen Rundgang durch euer eigenes Ich machen würde? Wenn ihr ihm all diese Räume zeigt, stellt euch vor, es wäre wie ein großes Haus mit vielen Zimmern. Die einen Zimmer sind schön hergemacht und rausgeputzt. Dann gibt es andere, wo die Renovation nur schön aussieht, aber der Zustand immer noch miserabel ist. Dann gibt es Zimmer voller Gerümpel und alter Sachen, die du eigentlich schon lange hättest entsorgen sollen. Was löst der Gedanke in dir aus, mit Gott diesen Rundgang durch deine Räume zu machen? Denkst du, ja doch, das ist eine coole Sache, ich kann ihm alles zeigen, auch den Gerümpel, auch das, was nicht schön renoviert ist, was vielleicht nur super aussieht, aber einfach nicht so richtig renoviert ist. Oder hast du da Zweifel, hast du Zurückhaltung oder gar Ablehnung und denkst, ja, okay, ein paar Zimmer kann ich schon zeigen, Das andere können wir dann irgendwann nachholen. Was denkst du? Was ist die Konsequenz, wenn du ihm alle Räume zeigst? Denkst du, ist es Verlust der Zuneigung von Gott? Ist es dein eigenes schlechtes Gefühl, wo du denkst, ja, das wäre vielleicht doch nicht gut, dann, wenn er alles ganz genau sieht? Oder denkst du, ja, wenn er dann wirklich alles sieht und ich ihm alles zeige, das wäre dann Verlust der Liebe. Immer wieder habe ich mir die Gedanken gemacht, warum? Weil ich ja selber ein Adventistenkind bin und mit 18 diesen Rundgang mit Gott nicht machen wollte und ich besser dort dazu mal gesagt habe, ja, dann lassen wir das, dann gehe ich aus der Gemeinde. Das war natürlich schlecht, weil ich hatte einen völlig anderen Gott im Kopf. Oder ich habe gedacht, wenn ich dem alle Räume zeige, uiuiui, dann wird das noch schlimmer als mit meinem Vater. Also gehen wir dann lieber und lassen wir das. Das hängt also ganz klar zusammen, wie ich aufgewachsen bin, wie man mir Gott erklärt hat, wie man mir Gott gezeigt hat. Ist er ein liebender Gott, ein wunderbarer Gott, ein Gott, der sagt, ja, ich sehe das Zimmer. Wir können später darüber reden. So wie du dir Jesus vorstellst, so werden auch deine Gefühle sein, wenn er durch die Haustüre reinkommt. Ich weiß es aus eigener Erfahrung, dass es nicht immer leicht ist, auch später, heute noch, Gott auch die Zimmer zu zeigen, die unordentlich sind. Es braucht immer, ich würde nicht sagen Überwindung, es braucht Vertrauen. Es braucht Vertrauen und immer einen Ruck. Aber es lohnt sich, dass du ihm alle deine Zimmer zeigen kannst, auch wenn da nicht aufgeräumt ist. Er bleibt ja nicht dann bei diesem Zimmer stehen und sagt dann, ja okay, ich warte jetzt mal bei diesem Zimmer, bis du aufgeräumt hast. Oder so wie früher mit den Jungs zu Hause, du kriegst dann Abendessen, wenn dein Zimmer aufgeräumt ist. Er hat gar kein Problem, Gott, mit unaufgeräumten Zimmern. Er hatte ja nie eine Illusion von dir. Die Frage ist, müssen denn alle Zimmer aufgeräumt sein oder darf ich auch das eine oder andere Zimmer einfach so vermüllt lassen und es ihm trotzdem zeigen? Ist es denn nicht besser, ich zeige ihm die Unordnung und weiß dann, okay, er wird mir irgendwann helfen, mit dieser Unordnung in diesem oder jenem Zimmer zurechtzukommen. Jesus sagt, in der Liebe ist keine Angst. Wie stark vertrauen wir unserem Freund Jesus, wenn wir ihn durch unsere Wohnung führen? Gerechtigkeit aus Jesus. Der eine, der die Basis legt aus Glauben und Gerechtigkeit, die aus Jesus kommt, wird immer das Gefühl haben, dass nichts Gutes aus ihm und von ihm kommt. Da gibt es eigentlich nichts zu prahlen. Warum gibt es nichts zu prahlen? Genau darum, weil du selber ja alle deine Räume siehst und deren Zustand kennst. Du hast Gott alle deine Räume gezeigt, die ordentlichen, die unordentlichen. Du hast ihm mit dem Öffnen der Türen einen Einblick in deine ganze Gedankenwelt, in dein Handeln, in deine geheimsten Dinge ermöglicht, ihm aber auch gezeigt, dass du im Grunde genommen ein liebenswerter Mensch bist und anderen Gutes tun möchtest. Dass du Christus liebst und dass du keine Bedenken hast, hier Sachen ihm nicht zu zeigen. Der eine oder andere glaubt immer noch, er könne sich dem heiligen Gott nur nähern, wenn er auf dem Weg zum perfekten Christen ist. Solche Gedanken sind völlig falsch, meilenweit daneben und fern von der Wahrheit, die uns Gott in der Bibel offenbart. Ich weiß noch früher, diese Sätze haben mich immer sehr berührt und ich konnte wirklich als junger Teenie mit diesen Sachen einfach nichts anfangen, wenn jemand zu mir gesagt hat, ja, weißt du, Gott, wenn der dich ansieht, dann muss er zuerst die Brille anziehen, das ist Jesus, oder? So, ah, okay, jetzt kann ich dich wenigstens ansehen. Und ich habe immer gedacht, ich brauche einen Gott, der mich lieb hat. Wieso sagen mir die Alten immer, er kann mich nur ansehen, wenn er mich durch Christus ansieht? Das war für mich völlig schräg und ich konnte wirklich als Junger nichts mit dem anfangen. Ich hatte immer wieder diese Problematik. Da ist ein liebender Gott, den ich eigentlich gesucht habe und trotzdem ging das nicht. Da habe ich gedacht, ja, wieso hat er Probleme mit mir? Ja, dann lassen wir das, dann ist er ja wie mein Vater. Dann, warum nur in aller Welt können wir es nicht ertragen, einfach so zu sein, wie wir sind und sagen, ja, ich bin auf dem Weg mit Christus. Ich bin auf dem Weg mit Christus. Und eines Tages werde ich genau dort sein, wo er mich haben will, im Himmel. Dieser Weg, der geht noch, aber der hat angefangen mit dem Ja zu Christus. Und der hört nicht auf. Und der hört auch nicht auf, wenn meine Zimmer nicht so sind, wie sich das andere Menschen vorstellen. Kleiderwechsel, kommt euch da was in den Sinn? Gerechtigkeit aus mir. Der eine, der die Basis legt aus Glauben und Gerechtigkeit, die aus dem Menschen selbst kommt, wird immer jemanden anderen verurteilen, wird immer der Meinung sein, dass wir zu wenig tun, wird immer unter dem Fluch leben, dass Gott ihn nur wegen seiner Verdienste liebt. Ihr kennt ja all die Geschichte, ihr kennt ja die Geschichte von diesem Kleiderwechsel, ja, das war, glaube ich, eine Hochzeit, oder? Wo man eingeladen wurde und dann gab es da ein paar, die hatten nicht so die gleichen Kleider. Ist das so? Oder meine ich das nur? Ist das nicht so? Wie ging die Geschichte damals? Musste man jetzt die eigenen Kleider mitnehmen oder gab es da am Eingang Armani-Anzüge und Gucci-Kleider? Und da kamen einige, die sagten, nee, brauche ich nicht, will kein Armani, kein Gucci, will kein so schönes Kleid, mein eigenes genügt. Gibt's doch die Geschichte, oder? Was waren denn die, die eigenes Kleid hatten? Die haben ja auf ihre eigene Gerechtigkeit gebaut. Die wollten nicht einen so coolen Armani-Anzug oder ein so schönes Gucci-Kleid. Das ist wie mit den Räumen. Man denkt dann, ja okay, muss ja nicht alles zeigen, geht ja auch so. Obwohl, manchmal denke ich, wenn wir denken, Gott sieht alles, wieso denke ich dann, er sieht die Räume nicht? Er sieht sie ja. Er hat einfach keinen Zugang, weil ich ihm den Zugang verwehre. Oder? Sehen tut er es ja, aber er hat keinen helfenden Zugang zu diesen Räumen, wenn ich es ihm verwehre. Das Leben im Geist, auch das Leben des Christen ist nicht ohne Kampf, ich gebe das ehrlich zu. Das selbstsüchtige Hängen an dieser irdischen Existenz, die Begierden des Fleisches, wehren sich gegen das Leben aus dem Willen Gottes. Das wird aber nicht besser, wenn ich ihm die Räume nicht zeige, sondern es wird angenehmer, wenn ich ihm die Räume zeige. Weil wer sich dann dem Willen Gottes ganz unterstellt und seinem Geist, kann diesen Widerstand überwinden und verfällt deswegen nicht wieder dem Urteil des Gesetzes. Im Unterschied zum unerlösten Menschen ist der Christ, weil der Geist in ihm wirkt, dem Zwang der Sünde nicht ohnmächtig ausgesetzt. Dass ihr nicht tut, was ihr wollt, bezeichnet lediglich die Absicht. Der Geist möchte das Böse verhindern, aber die Entscheidung liegt bei dem durch Christus befreiten Menschen. Das ist die Geschichte, die steht in Matthäus 22. Eben, da sind da diese Armani-Anzüge und diese schönen Gucci-Kleider, die da für uns bereitstehen. Man kann sie einfach nehmen. Man kann sie einfach nehmen. Es ist keine Auflage damit verbunden. Wenn ich mit Gott gehe, dann kann ich diesen Anzug der Gerechtigkeit einfach anziehen. Und dann bin ich Teil in diesem Haus, dann bin ich Teil von dieser ganz großen Familie und dann bin ich Teil dieser, da bin ich Erbe, ich gehöre einfach dazu, ich muss nur dieses verrückte Kleid nehmen. Einfach nehmen. All diese Sachen, diese Freiheit, die irgendwo immer zwischen uns und unserer Erziehung steht, das ist an und für sich etwas, was einem mehr oder weniger das ganze Leben begleitet. Und ich kann euch nur sagen, macht euren Kindern diese Türen auf, dass sie merken, ich kann jederzeit zu Gott gehen, mit allem, was ich habe. Das war erst viel später dieser Gedanke. Ja, auch wenn ich dann in eine Bar gehe, dann ist Christus bei mir. Das habe ich nie verstanden. Immer haben mir gesagt, ja, wenn denn du in so ein Haus gehst, Peter, wir kennen dich in der Zwischenzeit, dann wartet er draußen. Auch das war für mich völlig unlogisch. Ich habe gedacht, okay, also da ist ein Gott, der verlässt mich in diesem Sinn genau dann, wenn ich wieder eine Dummheit machen will. Dann wartet er draußen. Wieso kommt er nicht rein? Wieso kann er das nicht tun? Er muss ja nicht mit mir etwas trinken. Einfach dabei sein. Und das gab so ein Wirrwarr in meinem Kopf, den ich erst 14 Jahre später auflösen konnte. Darum, Gott ist immer bei euch. Immer. Immer. Genauso wie er bei mir ist. Und das ist Freiheit. Ich kann euch sagen, das ist wirklich schön. Weil dann kommt der Himmel ganz, ganz nah zu euch. Und ihr wisst, ich bin jederzeit, jetzt in einer Stunde, ich war es gestern und ich werde es morgen sein, ich bin erlöst. Da gibt es kein Thema. Seit ich 33 Jahre alt bin, gibt es kein Thema für mich, dass das nicht so ist. Nie. Nie mit allem Puff, nicht. Es ist so, er hat das Ja zu mir gesagt und das hält er. Er hält das. Es gibt ein wunderschönes Lied und ich denke, das ist so ein Teil von dem, was ihr da 2023 für seinen Spruch habt. Das Lied heißt Hilfe vom Himmel und das ist ein, ich sage es jetzt, ein ganz spezielles Lied und wenn ihr das dann hört, ich habe es übersetzt, wenn ihr das liest, dann denkt immer daran, Hilfe ist immer da, ihr seid ein Teil dieser Familie, nicht draußen, ihr seid in dieser Familie, ihr seid ein Teil von Gott und Gott ist ein Teil von euch.
There is a moment every heart needs needs a rescue, there is a season. Every soul needs a breakthrough, help from heaven. We all need help from heaven. There is a whisper, a voice of hope inside you. There is an answer, a name above to guide you. Help from heaven. We all need help from heaven. Help from heaven.
Das ist doch eine unglaubliche Sache für alle, die wir hier sind. Wir sind gebrochene Menschen, sind krumm. Für all das, was eigentlich krumm, nicht gerade ist, nicht schön ist, eckig ist, für all das gibt es eben Hilfe vom Himmel. Wir können aufrecht stehen, obwohl wir krumm sind. Und wenn wir krumme Dinge machen, macht sie Gott doch gerade. Das ist eine Botschaft, die wirklich frei macht, die wirklich frei macht. Behaltet diesen Teil im Kopf. Ihr seid durch das Ja zu Christus erlöst. Teil von allem, was kommt. Alles hat er vorbereitet. Es spielt keine Rolle, wo ihr noch reinschlittert, was ein Ja zu Christus genügt. Jeden Tag mit Christus macht euch frei. Und weil ihr frei seid, könnt ihr ihm selbstverständlich auch alle eure Zimmer zeigen. Und er wird dann einfach die Zimmer mit euch anschauen. So wie es ein guter Vater und eine gute Mutter tun würde. Er wird nichts sagen, sondern dich an der Hand nehmen und du wirst eine schöne Zeit haben. Und vor alledem, du wirst in all dieser Zeit, in dieser Weltzeit, du wirst eine Ruhe finden, die du nicht kanntest. Auch wenn es stürmt und tobt, du weißt, du bist gerettet. Hilfe vom Himmel wünsche ich euch für 2023 und alle Jahre, die noch kommen, bis an euer Ende. Amen.